Guten Morgen. Ich wette mit euch, dass einige von euch jetzt sich kurz gedacht haben, wieso hat der Prediger sein Handy auf laut? Das ist doch peinlich für die Gemeinde. Das müsst ihr doch wissen, Anfänger der Arme. So schnell habt ihr mich und mein Verhalten eventuell beurteilt und eventuell mich dafür sogar verurteilt. Mit diesem Thema wollen wir uns heute beschäftigen. Zu Beginn bete ich noch. Ja, danke Jesus, dass ich jetzt hier dein Wort verkünden darf und ich möchte dich wirklich bitten, dass du mir einfach die Ruhe schenkst und dass du auch ja, schenkst, dass hier alle, die zuhören, auch mir folgen können und ja, verstehen, was ja, du durch mich sprechen magst. Amen. Die heutige Predigt habe ich benannt mit dem Titel Splitterjagd und Perlenstaub. Wir schauen uns heute das Matthäus-Evangelium Kapitel 7, 1 bis 6 an. Im Kontext steht diese Passage inmitten von Predigten von Jesus persönlich. Auch in diesem Abschnitt spricht Jesus selbst auf einem Berg zum Volk, welches ihn aus mehreren Gebieten zahlreich dorthin gefolgt ist. Wir haben die Ehre, dies nun auch heute noch lesen zu können. Kurz vorher im Text ging es darum, dass Gott sich um seine Kinder sorgt. Im Anschluss an unseren Text geht es auch wieder darum, dass Gott uns mit Guten beschenken möchte, wenn wir ihn darum bitten. Inmitten dieser aufbauenden Predigt schiebt Jesus nun diese Passage, die wir jetzt gleich lesen. Stellt euch bildlich vor, wie ihr vor Jesus im Gras sitzt und Jesus zu euch persönlich diese Worte spricht. Wir lesen den Text, Matthäus 7, 1 bis 6. Ich habe die meisten Bibelstellen auf Folie. Genau. Da steht, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn mit demselben Gericht oder Urteil, mit dem ihr richtet, werdet ihr wieder gerichtet werden. Und mit demselben Maß, mit dem ihr messt, wird euch wieder gemessen werden. Was siehst du aber den Splitter im Auge deines Bruders, während du den Balken in deinem eigenen Auge nicht wahrnimmst? Oder wie darfst du zu deinem Bruder sagen, lass mich den Splitter aus deinem Auge ziehen, und dabei steckt der Balken in deinem Auge. Du Heuchler, ziehe zuerst den Balken aus deinem Auge, dann magst du zusehen, wie du den Splitter aus deines Bruders Auge ziehst. Gebt das Heilige nicht den Hunden preis und werft eure Perlen nicht den Schweinen vor, damit diese sie nicht mit euren Füßen zertreten und sich umwenden und euch zerreißen. Nun, ich habe diesen Text in drei Punkte gegliedert. Den ersten Punkt habe ich benannt vom Richterstuhl auf die Anklagebank. Und wir schauen uns da vor allem Vers 1 bis 5 an. Das wird auch der längste, ausführlichste Punkt. Als zweites Gott der Richter. Und der dritte, letzte Punkt, verschleuderte Schätze vom Wert des Evangeliums. Okay, vom Richterstuhl auf die Anklagebank. Ich möchte mich zuerst auf die ersten vier Verse konzentrieren. Und da werden wir jetzt auch ein paar Bibelverse noch zusätzlich betrachten, um da ein bisschen den Gesamtkontext auch zu kriegen zum Thema Richten und um was es hier geht. Was genau bedeutet eigentlich Richten? Richten wird hier auch übersetzt mit Urteilen. Ganz praktisch kennen wir diesen Begriff in unserer Rechtssprache, wenn ein Richter ein Urteil fällt. Dies bedeutet, er betrachtet den Fall eines zum Beispiel Verbrechers anhand der Fakten, die vorliegen, also die man sicher weiß und spricht ein Urteil über dessen Strafmaß aus. Der Richter sieht seine eigene persönliche Sichtweise als die Wahrheit und als endgültigen Fakt an und hat das letzte Wort zu sagen. Er trifft eine endgültige Entscheidung, was jetzt im Moment mit der angeklagten Person als nächstes passiert. Aus der Bibel erfahren wir auch, dass Gott einmal über unsere Sünden richten wird. Jesus selbst sagt in Matthäus 12, Vers 36, ich sage euch aber, dass die Menschen Rechenschaft geben müssen am Tage des Gerichts von jedem nichtsnutzigen Wort, das sie reden. Jetzt ist es so, dass ein menschlicher Richter auch einmal Fehler machen kann. Bei Gott allerdings dürfen wir wirklich wissen, dass er 100% gerecht ist, da er alle Fakten wirklich kennt, da er jeden Menschen in- und auswendig bis ins tiefste Herz kennt. Ja, er hat sie sogar erschaffen. Auch hierzu noch ein Bibelvers, um das zu untermauern, aus 1. Samuel 16, Vers 7b. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. So, und jetzt kennen wir aber auch noch das Wort beurteilen. Also wie ihr seht, ich zerpflücke jetzt ein bisschen den Unterschied zwischen urteilen, richten und beurteilen. Der kleine Unterschied zum Urteilen liegt darin, dass beurteilen einen Sachverhalt begutachtet und diesen sachlich einschätzt und bewertet. Hingegen bei einem Urteil steht man selbst als Richter da und sieht seine eigene persönliche Meinung oder Sichtweise als die Wahrheit und als endgültigen Fakt an. Zum Beispiel der Andi, unser Arzt hier, der beurteilt den Gesundheitszustand seines Patienten. Oder der Thomas als Lehrer beurteilt die Klassenarbeit. Ein Richter urteilt über den Angeklagten. Und jetzt hier in unserem Text wird also von einer endgültigen Entscheidung über andere gesprochen, von welcher wir ablassen sollen. Doch um was geht es Jesus hier? Heißt es, wir dürfen dann auch nichts mehr beurteilen? Nein. Jesus fordert uns sogar auf, vor allem andere Glaubensgeschwister zu ermahnen, wenn jemand in Sünde fällt, wie zum Beispiel in Matthäus 18, Vers 15, wo steht, wenn dein Bruder an dir gesündigt hat, so geh hin und weise ihn zurecht unter vier Augen. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder gewonnen. Und zum Beispiel nur wenige Verse nach unserem Text fordert Jesus seine Nachfolger auch klar dazu auf, seinen Verstand dazu zu nutzen, um erkennen und beurteilen zu können, ob jemand wirklich ein Nachfolger Jesus ist oder nicht. Wir lesen Matthäus 7, 15 bis 17, wo steht und wo Jesus auch noch spricht, hütet euch aber vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber reißende Wölfe sind. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Sammelt man auch Trauben von Dornen oder Feigen von Disteln? So bringt jeder gute Baum gute Früchte, der schlechte Baum aber bringt schlechte Früchte. Es geht Jesus also nicht darum, dass wir alles ignorieren, sondern dass wir den Unterschied zwischen beurteilen und verurteilen verstehen. Wir sollen das Verhalten von Mitmenschen zwar anhand von Gottes Wort prüfen und sie bei Fehlern in Liebe darauf ansprechen, aber wir dürfen uns niemals zum Richter über ihren Wert oder ihr Schicksal erheben. Denn dieses endgültige Urteil steht allein Gott zu. Machen weiter mit Vers 5. Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, dann magst du zusehen, wie du den Splitter aus deines Bruders Auge ziehst. So, um das Ganze mal zu veranschaulichen, habe ich hier mal einen Balken mitgebracht. Es steht hier im Vers, dass der Balken in meinem Auge steckt. Ich mache das jetzt nicht, ich halte ihn jetzt mal vor das Auge, das hat so den gleichen Effekt ungefähr. Und jetzt wollte ich mal fragen, wer von euch denn hochkommen will, dass ich ihm mal eine Wimper zupfe. Ich habe sogar eine Pinzette. Noch keiner aufgestanden? Also, wie soll ich einer Person helfen, wenn ich selber nichts sehe? Und dies betrifft jeden Menschen, dich und auch mich. Und leider betrifft das auch oft Szenarien in der Gemeinde. Wir kennen es, dass man als Glaubensgeschwister zusammensteht, man redet über andere Geschwister in der Gemeinde und ich meine selbst auch passiv und auch schon aktiv mit dabei gewesen zu sein bei Gesprächen wie diesen. Die Namen habe ich jetzt erfunden, also falls du so heißt, hat es jetzt nicht persönlich mit dir zu tun, zumindest nicht wegen mir. Sagen wir mal, der Peter nach dem Gottesdienst steht da, redet mit anderen und sagt, boah, wisst ihr, Silvia war die letzten paar Male schon nicht mehr im Gottesdienst. Ich denke, sie ist unstabil im Glauben. Wenn sie Jesus wirklich nachfolgen wollen würde, dann käme sie doch zum Gottesdienst. Wisst ihr, so eine Aussage spricht sich herum, wird zum Gerücht und man glaubt es. Versteht mich nicht falsch, es kann ja so sein. Aber wie schnell verurteilt man schon anhand von Äußerlichkeiten? Vor allem doch in unserem Gemeindekreisen, wenn es um das wirkliche Nachfolgen von Jesus geht. Wie schnell hat man jemanden verurteilt? Es als Fakt verankert, und ich verstehe dies so aus dem Text. Gott möchte nicht, dass wir vorschnell über andere urteilen, vor allem, wo wir nur einen kleinen Fakt wissen. Dass Silvias Mutter, die nicht in die Gemeinde geht, vielleicht schwer krank ist und sich Silvia um sie vorbildlich liebend kümmert, wissen wir nicht. Dass sie vielleicht gerne in den Gottesdienst käme, aber es einfach nicht geht und sie sogar darunter leidet, wissen wir vielleicht nicht. Wie schnell setzt man seinen Stempel auf, ohne der Sache wirklich auf den Grund zu gehen? Ach, und dass Peter selbst vielleicht die letzten Male sporadisch im Gottesdienst war, weil er selbst von Gott gerade nicht so viel wissen will und lieber in die Disco geht und dort nach Frauen Ausschau hält, weil er gerade einfach solche Anfechtungen in seinem Glaubensleben als Single hat, anstatt in Gemeinschaft mit anderen Geschwistern im Glauben Austausch zu haben, geht dann auch noch unter und Peter klingt super geistlich. Du Heuchler, sagt Jesus hier. Jesus sagt nicht, dass ich den Splitter im Auge des Nächsten sein lassen soll. Er verurteilt es stark, wenn ich meinen Nächsten hart verurteile und versuchen möchte, ihm zu helfen, aber stolz und hochmütig dabei bin. Lasst uns auch unsere Fehler eingestehen, an diesen arbeiten und in Demut und dienend anderen in Liebe helfen. Schau dir dein Leben an, deine letzten Wochen, deine momentane Situation. Wo fällst du und ich über andere ein Urteil? Vielleicht bist du und ich noch viel schlimmer. Über deinen Ehepartner, deine Kinder, deine Glaubensgeschwister, deine Arbeitskollegen. Noch einmal, was siehst du aber den Splitter im Auge deines Bruders, während du den Balken in deinem eigenen Auge nicht wahrnimmst? Oder wie darfst du zu deinem Bruder sagen, lass mich den Splitter aus deinem Auge ziehen und dabei steckt der Balken in deinem Auge? Wo meinst du und ich es besser zu wissen und dann, wenn man genauer hinsieht, stellt sich heraus, dass du oder ich selbst zu dem, wo man über andere urteilt, selbst noch ein viel größeres Problem hat? Ich weiß es doch besser, doch dabei übersehe ich meinen eigenen Splitter im Auge, der hier als Metapher drastisch verdeutlicht als Balken dargestellt ist. Ein Beispiel aus meinem Leben. Was mich in unserer Ehe mit meiner liebevollen, tollen Frau Merle immer wieder einholt. Merle schaut gern, während sie kocht, nebenbei auf YouTube-Videos zu verschiedensten Themen. Themen, die ich persönlich oft für unnötig empfinde, sich darüber zu informieren. Noch dazu sind doch das oft keine Christen, von denen die Videos kommen. allgemeine Themen von Gefahren auf WhatsApp für Kinder und ich denke, ich meine es besser. Ich denke mir, ich jetzt gerade haben wir doch noch keine Kinder, das ist doch jetzt gerade nicht relevant. Oder jemand gründet ein Café im Bayernpark. Ja, das ist für mein Leben schon sehr sinnvoll. Wo wird man am meisten abgezockt? Paris oder Barcelona? Und dann geht's los. Ich frage sie, Schatz, muss das denn wirklich sein? Und irgendwie meine ich doch, dass andere Themen für sie und aber auch vor allem für mich und uns relevanter und gewinnbringender wären. Ich hätte es gern irgendwie anders. Ja, und dann muss ich feststellen, wie ich beim nächsten Mal beim Essen da sitze und Merle begeistert davon erzähle, dass ich einen Kriegsfilm geschaut habe. Und dabei habe ich herausgefunden, dass der deutsche Panzer namens Tiger sogar unter Wasser fahren kann. Ja, Wahnsinn, oder? Was die Technik so alles schafft. Ja, vielleicht sollte ich erst einmal selbst ein Leben vorleben, in dem ich lebe, was ich gern auch von anderen erwarte. Sei es mehr Bibel zu lesen, freundlicher zu Arbeitskollegen zu sein oder auch einfach nur den Alltag geregelter gebacken zu bekommen. Wo musst du und ich Buße tun? Vor Gott treten und sagen, Herr, ich benötige deine Hilfe. Hilf mir, meinen Balken zu entfernen, damit ich dann im Anschluss auch helfen kann, den Splitter aus meines Bruders oder Schwesters Auge zu entfernen. Frage dich, bevor du Kritik an anderen übst, aus welchem Grund spreche ich den Splitter an? Mache ich es aus Liebe oder aus Stolz? Oder kenne ich auch vielleicht die Fakten gar nicht alle und muss erstmal einfach nur zuhören, um zu verstehen? Und da macht es Sinn. Gib selbst auch zu, wenn du Fehler machst und sei ehrlich mit dir selbst, vor anderen und vor Gott. Wie ihr seht, der erste Punkt ist recht umfangreich. Wir schauen uns auch noch den Vers 2 ein bisschen genauer an, wo steht, denn mit demselben Gericht, mit dem ihr richtet, werdet ihr wieder gerichtet werden. Und mit demselben Maße, mit dem ihr messt, wird euch wieder gemessen werden. Ja, was ist damit jetzt gemeint? Als ich mich mit dem Text beschäftigt habe, kamen zwei mögliche Szenarien auf. Das erste ist das menschliche, sehr logische und einfache. Und das habe ich auch erst gedacht. Das heißt, vereinfacht gesagt, so wie ich andere behandle, so werden diese mich behandeln. Ein praktisches Beispiel aus der Arbeit. Ich gebe meinen Arbeitskollegen in der Kaffeepause einen Kaffee aus. Also werden diese mir wahrscheinlich mit hoher Wahrscheinlichkeit auch wieder einen Kaffee ausgeben. Aber wenn ich mir immer einen Kaffee ausgeben lasse und nie was spendiere, dann werden meine Arbeitskollegen eventuell bald ohne mich zum Kaffee trinken gehen. Heißt im Umkehrschluss, so wie du behandelt werden willst, behandle auch andere. Ein Prinzip, das wir auch so in der Bibel finden, den Vers habe ich nicht auf Folie, wo steht in Lukas 6, Vers 31, und wie ihr wollt, dass euch die Leute behandeln sollen, so behandelt auch ihr sie gleicherweise. Jetzt könnten wir hier stehen bleiben und sagen, passt, der Vers ist abgehakt. Doch da, in diesem Vers steht nicht genau, dass es darum geht, dass Menschen sich gegenseitig richten. Es steht nämlich nicht da, denn mit demselben Gericht, mit dem ihr Menschen richtet, werden Menschen euch wieder richten, sondern es steht mit demselben Gericht, mit dem ihr richtet, werdet ihr wieder gerichtet werden. Wir müssen also davon ausgehen, dass es hier auch um Gott geht, der uns nach demselben Maß richten wird, wie wir andere richten. Es geht hier, denke ich, um den Moment, wo wir nach unserem Tod einmal vor Gott stehen werden. Und hier müssen wir jetzt unterscheiden in zwei Arten von Gericht. Das Gericht, was für mich immer präsenter ist und wahrscheinlich auch für euch, ist das Gericht, in welchem entschieden wird, errettet oder verloren. Gemeinschaft mit Gott oder ewige Trennung von Gott, Himmel oder Hölle. Sobald wir das angenommen haben, was in Johannes 3, Vers 16 steht, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat, dürfen wir sicher wissen, dass wir errettet sind und von unseren Sünden freigesprochen wurden. Doch wir kennen auch die Stellen wie in 1. Korinther 3, Verse 11 bis 15, wo steht: Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist. Welcher ist Christus Jesus? Oder Jesus Christus. Wenn aber jemand auf diesem Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag wird es zeigen, weil es durch das Feuer geoffenbart wird. Und welche Art das Werk eines jeden ist, wird das Feuer erproben. Wenn jemand das Werk, das er darauf gebaut hat, bleibt, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden erleiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Jesus kann dein Fundament sein. Du kannst gerettet sein und dennoch wie durch Feuer hindurch. Ich verstehe das im Gesamtzusammenhang der Bibel so, dass damit gemeint ist, dass jemand, der mit Gott lebt und sein Geschenk der Errettung angenommen hat, definitiv errettet wird. Doch das Werk, also das, wie sehr man auch wirklich für Gott auf dieser Erde gelebt und ihm gedient hat, wird Gott bewerten und richten. Dementsprechend wird man einen anderen Lohn im Himmel empfangen. Man wird mehr Verlust oder Gewinn bei Gott bekommen. Was bedeutet dies praktisch für unser Leben? Ich meine, ist das nicht noch einmal ein zusätzlicher Ansporn, liebe Geschwister, ein Leben der Nachfolge zu leben, wenn wir wissen, Gott wird dich und mich mit dem Maß, mit dem wir andere messen, auch messen. So hart, wie wir andere verurteilen, so hart wird auch Gott im Gericht Maß an uns anlegen. Lass uns vor Augen haben und vielleicht in Demut, lass uns das vor Augen haben und vielleicht in Demut andere Menschen nicht so hart verurteilen. Ja, Gott wird dich und mich retten, wenn wir sein Geschenk annehmen. Doch er wird unser Leben dennoch begutachten und richten. Wo verbrennt dein Lebenswerk vor Gott und wo bleibt es im Gericht vor Gott stehen? Gehen wir zum zweiten Punkt, die deutlich kürzer sind jetzt, die nächsten Punkte. Gott, der Richter. Um das Evangelium, die frohe Botschaft zu verstehen, hilft uns auch ein Blick in unseren Text. Dort spricht Jesus über das Richten. Warum? Ich denke unter anderem, weil wir tief in unserem Herzen alle einen Sinn für Gerechtigkeit haben. Und anhand von 4 Unterpunkten möchte ich kurz erklären, was Gott als gerechter Richter mit der schönsten Botschaft hier auf Erden zu tun hat. Erstens, Gott liebt dich. Der Standard der Liebe. Gott ist kein griesgrämiger Polizist, sondern ein gerechter Richter, weil er das Gute liebt. Ein Richter, dem Unrecht egal ist, wäre das ein guter Richter? Nein. Gott hat die Welt perfekt und in Liebe gedacht. Er möchte, dass wir in dieser Liebe leben. Zweitens, getrennt von Gott, der Balken im Auge. Jesus sagt, was siehst du, den Splitter im Auge deines Bruders, aber den Balken in deinem eigenen Auge bemerkst du nicht. Das ist unser Problem. Wir urteilen über andere, aber wir ignorieren, dass wir selbst denselben Maßstab Gottes verfehlen, dass wir selbst nicht perfekt sind. Diese Unheiligkeit, unser Egoismus und Stolz ist wie ein Balken, der uns die Sicht nimmt und uns von Gott trennt. Vor einem absolut gerechten Richter können wir mit diesem Dreck am Stecken nicht bestehen. Die Strafe für diese Trennung von der Quelle des Lebens ist der Tod. Drittens, Jesus gab alles für dich. Das Urteil wurde vollstreckt. Hier passiert das Unglaubliche. Der Richter wird selbst Mensch. Jesus Christus kam nicht, um uns zu verdammen, sondern um unsere Strafe zu übernehmen. Er nahm den Balken, unser Versagen, mit ans Kreuz. Er wurde an unserer Stelle verurteilt, damit wir freigesprochen werden können. Das ist das Heil, die Perle von unschätzbarem Wert, von der Matthäus 7, Vers 6 spricht. Es ist ein Geschenk, das man nicht wegwirft oder vor die Säue wirft, sondern dankbar annimmt. Viertens, willst du mit Jesus leben? Deine Entscheidung. Gott zwingt dich nicht, die Tür steht offen. Aber du musst selbst hindurchgehen. Jesus lädt dich ein, hör auf, dich selbst zum Richter über andere zu machen und erkenne an, dass du seine Vergebung brauchst. Das Evangelium bedeutet, du wirst nicht mehr nach deiner Leistung beurteilt, sondern nach dem, was Jesus für dich getan hat. Du tauschst deine Balken gegen seine Gnade. Willst du diesen Tausch heute festmachen und Gott die Regie über dein Leben überlassen? Ich denke, die meisten hier haben das gemacht von uns und wir haben es vorher auch gehört. Und falls es dazu noch Fragen gibt, kommt gerne auf mich nach der Predigt zu. Wir kommen dann auch schon zum dritten und letzten Punkt. Verschleuderte Schätze vom Wert des Evangeliums. Jetzt wollen wir uns noch Vers 6 vorknöpfen. Gebt das Heilige nicht den Hunden preis und werft eure Perlen nicht den Schweinen vor, damit diese sie nicht mit ihren Füßen zertreten und sich umwenden und euch zerreißen. Jetzt ist die Frage, was hier mit das Heilige und den Perlen und was mit Hunden und Schweinen gemeint ist. Mit dem Heiligen und den Perlen ist das Evangelium und heilige Dinge, wie zum Beispiel geistliche Wahrheiten, gemeint. So interpretiere ich das. Etwas sehr Wertvolles für uns Gläubige. Wertvoll wie kostbare Perlen und uns persönlich heilig. Sehr besonders. Hund und Schwein symbolisieren Menschen, die das Heilige und die Perlen verachten, zertreten und sich gegen die Verkünder wenden. Im übertragenen Sinne kann man dies so verstehen, dass Christen geistliche Wahrheiten nicht an Menschen verschwenden sollten, die dem Evangelium hartnäckig, feindselig oder verächtlich gegenüberstehen. Denn sie werden sich gegen den Verkünder wenden, ihn verachten und ihn bildlich gesprochen zertreten. Ich denke, man kann dies auch gut mit einer Stelle vergleichen, die vom Prinzip das Gleiche aussagt, in Matthäus 10, 11 bis 14, wo ich die Verse 11 und 14 vorlese. Jesus spricht auch hier zu seinen Jüngern und spricht: Wo ihr aber in eine Stadt oder in ein Dorf hineingeht, da erkundigt euch, wer es darin wert ist, und bleibt dort, bis ihr weiterzieht. Und wenn euch jemand nicht aufnehmen noch auf eure Worte hören wird, so geht fort aus diesem Haus oder dieser Stadt und schüttelt den Staub von euren Füßen. Ich möchte jetzt drei Punkte daraus ableiten, für uns praktisch. Erstens finde ich, ist es eine Ermutigung für uns zu wissen, dass wir auch das Evangelium einer Person nicht immer und immer wieder erzählen müssen, wenn sie so darauf reagiert, uns damit fertig macht, was wir da eigentlich glauben. Und wir wissen, er hat da gar kein Interesse daran. Ist es okay, es dann für sich auch mal zu behalten und weitergehen zu jemand anderem? Zweitens, im Gesamtkontext der Bibel sehe ich auch gleichzeitig eine Mahnung für jeden, dennoch sein Leben mit Gott vorbildlich zu führen, ein Licht zu sein, ohne vielleicht viel reden zu müssen, damit die Person, die so abgeneigt vom Evangelium ist, genau dieses und deren Auswirkungen in deinem und meinem Leben sehen darf und dann vielleicht doch mehr wissen möchte. Hast du in deinem Leben gerade eine Person, der du das Evangelium schon nahegebracht hast, aber diese dich daraufhin sehr belächelt und sich sogar darüber lustig macht und dich damit im bildlichen Sinne tritt, immer und immer wieder, wenn du es ihr erzählst? Bete weiter für diese Person. Sei ein Licht im Alltag und lass dein Leben ein Wegweiser zu Jesus sein. Vergeude aber deine Perlen nicht, damit diese Person evangelisieren zu müssen. Jesus fordert uns hier sogar dazu auf, dies dann sein zu lassen. Und drittens, halte die Augen offen und ergreife Chancen mit neuen Menschen. Wo gibt es Menschen in deinem Umfeld, die doch vielleicht offen dafür sind, um einfach von Gott zu hören, mit denen du einfach so ins Gespräch kommen kannst darüber? Sei mutig und vertraue auf Gott. Nutz Chancen, ohne Zwang ins Gespräch zu kommen. Denn wenn du wirklich eine Beziehung zu Gott hast, dann wird das automatisch auch passieren. Zumindest erlebe ich das so. Und manchmal muss man sich natürlich auch überwinden. So. Ich mag es immer gerne, Zusammenfassung zum Schluss zu haben. Und ihr kriegt sie jetzt. Der erste Punkt war vom Richterstuhl auf die Anklagebank. Jesus verbietet in Matthäus 7 nicht, das sachliche Beurteilen oder das liebevolle Zurechtweisen unter Geschwistern, sondern warnt vor einer stolzen Verurteilung, die sich über andere erhebt. Wir haben gesehen, wer andere vorschnell abstempelt, handelt heuchlerisch. Solange er seine eigenen, oft viel größeren Fehler, den Balken, ignoriert. Stattdessen sind wir aufgerufen, zuerst Buße zu tun, über den eigenen Hochmut, um anderen Menschen danach in echte Demut und Liebe helfen zu können. Wir sollten uns bewusst sein, mit der Härte, mit der wir andere messen, wird Gott am Ende auch unser Leben bewerten. Behandelst du andere so, wie auch du behandelt werden möchtest? Ist dir bewusst, dass du eines Tages auch als Geretteter und Freigesprochener von Sünde dennoch vor Gott im Gericht stehen wirst und dieser deinen Lebenswandel auf Erden richten wird? Verbrennt dein Lebenswerk vor Gott? Oder bleibt es bestehen? Zweiten Punkt haben wir uns angeschaut, Gott der Richter. Gott ist ein gerechter Richter, der das Unrecht nicht ignoriert, weil er das Gute liebt. Unser Problem ist der Balken im eigenen Auge. Wir verfehlen Gottes Maßstab und leben getrennt von ihm. Doch aus Liebe wurde der Richter in Jesus Christus selbst Mensch, um unser Urteil am Kreuz zu tragen und uns ein unbezahlbares Geschenk, das Heil, anzubieten. Nicht umsonst hängt auch hier das Kreuz an der Wand, weil das der zentrale Punkt unseres Glaubens ist. Das Evangelium lädt dich ein, deinen Stolz abzulegen, dieses Geschenk anzunehmen und ein neues Leben in der Gemeinschaft mit Gott zu beginnen. Hast du dieses Geschenk schon angenommen? Und dritter Punkt, verschleuderte Schätze vom Wert des Evangeliums. Das Heilige und die Perlen stehen für das kostbare Evangelium. Während Hunde und Schweine Menschen symbolisieren, die Gottes Wahrheit hartnäckig verachten oder feindselig ablehnen. Jesus lehrt uns hier, dass wir die befreiende Botschaft nicht an jene verschwenden müssen, die sie nur zertreten oder uns dafür angreifen. Es ist in Ordnung, dann weiterzugehen. Statt fruchtloser Diskussionen sollten wir in solchen Fällen Liebe durch ein vorbildliches Leben, ein helles Licht sein und für diese Menschen beten, während wir unsere Energie für jene einsetzen, die offen für Gottes Wort sind. Wo in deinem Leben hast du vielleicht eine Person, bei der du keine Energie mehr verschwenden sollst? Bete für sie und lebe ein Leben in Jesus vor. Und versteht mich nicht falsch, das heißt nicht, dass wir mit der Person dann überhaupt nicht mehr über Gott reden sollen, aber wir dürfen dann auch weitergehen. Wo in deinem Alltagsumfeld hast du Personen, denen du von deinen Perlen von Gott erzählen könntest? Amen.